In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Julia Luschin. Sie ist dreifache Sternenmama und erzählt von ihren drei Sternenkindern und wie sie mit ihrer Trauer umgegangen ist. Lass dich von diesem Gespräch gerne berühren und ermutigen. Gleichzeitig möchte ich dich bitten, gut auf dich zu achten, wenn dich das Thema zu stark einnimmt oder sogar triggert. Hör dir die Folge nur an, wenn du dich gerade stabil genug fühlst. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Julia, ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist im Podcast Trauerwelle und dass wir über ein sehr sensibles Thema sprechen, ein großes Tabuthema über Sternenmama. Du bist dreifach Sternenmama und stell dir doch, bevor wir wirklich ins Thema dann einigen, ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du so? Wo lebst du denn überhaupt? Ja, erzähl mal von dir.
Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Julia und ich lebe mit meiner Familie, also mit meinem Mann und mit meinem Sohn und mit unseren Tieren in Spielberg in der Steiermark. Und ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin dreifache Sternenmama und auch diese drei Sternenkinder wohnen bei uns mit hier. Ja, genau, ich begleite mittlerweile selbst Sternenmütter, Sternenfrauen. Ja, einfach nach ihrer Geschichte wieder ein bisschen zurück ins Leben zu kommen, ein bisschen zurück in ihr Vertrauen kommen, einfach weil ich aufgrund meiner Geschichte, meinen Erfahrungen, ja, da sehr vieles erlebt habe und da möchte ich einfach sehr vieles weitergeben. Genau, das bin ich, das macht mich, glaube ich, aus. Ja.
Sehr schön. Ja, eben, wir haben es ja schon erwähnt, du bist dreifach Sternenmama und 2018 war das, wo dieser schwere Weg begonnen hat. Und ich muss sagen, also das ist super emotional. Ich glaube, das ist wirklich eine von den emotionalsten Folgen für mich persönlich auch, muss ich echt sagen. Ich habe ja schon einige Interviews geführt, aber einfach aus meinem privaten Hintergrund für alle da draußen, falls ich einfach anfange, Rotz und Wasser zu heulen, hängt das einfach damit zusammen, dass sie eine ähnliche schwere Geburtskomplikation ja bei meinem Sohn krettern und wir wären ja beide fast dran gestorben. Also wir haben es überlebt. Ich lebe ja, wie man hören kann, und auch mein Sohn lebt, aber bei dir war es eben nicht so. Und das löst natürlich auch sehr viel Emotionen in mir jetzt aus, einfach weil ja ähnliche Vorgeschichte so haben. Genau, 2018 hat das Ganze begonnen. Dein Sohn Jakob, der ist in der 32. Schwangerschaftswoche verstorben. Kannst du uns da einfach mal mitnehmen und erzählen, was denn da genau passiert ist und wie du das erlebt hast?
Ja. Ja, also wir haben uns 2018 dazu entschieden, mein Mann und ich, wir würden gerne eine Familie gründen und ja, bin sehr schnell eigentlich schwanger geworden und es war so eine typische Bilderbuchschwangerschaft. Also ich war saugern schwanger. Ich habe es geliebt, schwanger zu sein und mir ist richtig gut gegangen in der Schwangerschaft. Habe überhaupt keine Komplikationen gehabt, keine schwerwiegenden. Ich meine, dass man jetzt einmal Magenübelkeit hat, ja, das ist halt so. Und ja, genau, wir haben dann in der Schwangerschaft noch kurzfristig spontan geheiratet.
Ja, echt?
Ohne,
Das habe ich gar
ja,
nicht gewusst. Krass.
Ohne dass es irgendjemand gewusst hat. Das war einfach wirklich nur für uns als Familie, mein Mann, der Jakob in meinem Bauch und ich eben. Und ja, war mit einer der schönsten Tage eigentlich. Und ich bin froh, dass wir das noch erleben haben dürfen, für uns als Familie einfach. Und ja, dann ist der September gekommen. Wir sind mit dem Kinderzimmer fertig geworden, haben schon alles eingeräumt gehabt. Das ganze Gewand war schon da. Also wirklich fix fertig, bis auf die Windeln haben wir alles schon zu Hause gehabt. Und dann haben wir den Geburtstag von meinem Mann gefeiert. Und am nächsten Tag dann,
Wann hat der Geburtstag?
am 29. September hat mein Mann Geburtstag und am 30. September bin ich dann aufgestanden am Vormittag und habe einen Blutsturz gehabt. Also direkt einen Tag eben nach dem Geburtstag. Und ich habe dann gleich meinen Mann angerufen, der war nämlich auf der Arbeit, dass er heimkommen
Krass.
soll. Und in der Zeit bin ich einfach allein ich im Schlafzimmer gelegen und habe halt zugeschaut, wie das Blut aus mir rausfließt. Und mein Mann hat dann gleich die Rettung angerufen und die sind dann eben gekommen, Rettung und Notarzt. Und ja, haben mich natürlich sofort ins Krankenhaus gebracht. Und ja, im Krankenhaus bin ich dann noch ganz kurz untersucht worden, also ein kurzer Ultraschall einfach. Und man hat dann einfach schon an den Gesichtern von den Ärzten und Schwestern, die da waren, gesehen, okay, irgendwas passt da gerade gar nicht. Also irgendwas geht da gerade ziemlich daneben. Und dann haben sie mich eben in den OP reingeschoben und mein Mann hat natürlich stehen bleiben müssen, der hat nicht mit rein können. Und ja, also gefühlt waren da, glaube ich, keine Ahnung, 20 Menschen oder was in dem OP-Saal, also wirklich extrem viel. Und jedem, den man angeschaut hat, jedem ist die pure Angst in den Augen gestanden. Und das Letzte, woran ich mich dann erinnern kann, ist, dass die Ärztin die Hand auf meinen Bauch gelegt hat, das Skalpell angelegt hat und gesagt, Frau Luschin, wir holen jetzt Ihr Kind. Und ja, dann war ich weg.
Das heißt,
Und
du warst dann in Vollnarkose in dem Moment,
genau,
oder? Ja.
genau. Die Ärzte können sich's bis heute nicht ganz erklären, warum ich noch so viel mitgekriegt habe, weil eigentlich allein von dem Blutverlust gleich am Anfang hätte ich eigentlich bewusstlos umfliegen müssen, weil es halt einfach so hoch war. Und ja, ich habe aber wirklich bis zur Vollnarkose alles komplett mitgekriegt und kann mich auch noch an den OP-Saal erinnern. Also ja, und ich bin eben dann in der Nacht einmal aufgewacht und war ins Bett gefesselt, weil ich ja intubiert war. Und da habe ich einfach nur gemerkt, okay, mein Baby ist nicht mehr da. Und irgendwie ist es so abgelaufen, wie es nicht hätte sein sollen, und habe dann Panik gekriegt. Und das haben die Ärzte dann eh gleich gemerkt und haben mich halt wieder betäubt. Und ja, das nächste Mal, wie ich dann aufgewacht bin, war dann am Nachmittag. Also ungefähr 28 Stunden nach der Operation. Und dann sind die Ärzte schon um mich herumgestanden und eine ganz liebe Krankenschwester hat meine Hand gehalten. Und der hat mir dann eben gesagt, ja, dass der Jakob leider gestorben ist.
Das heißt, sie hat die Nachricht überbracht und die Ärzte sind einfach da gestanden.
Na, die Ärzte, Entschuldigung, die Ärzte haben es mal gesagt, aber sie ist eben
Die
einfach
war
daneben
die,
gestanden,
die, okay, die die gehalten hat, sozusagen, den Raum
die
gehalten hat.
Hand gehalten und ja, einfach, weil eben sonst keiner da war, jetzt hat sie das eben übernommen. Und genau, da haben sie mir dann gesagt, dass der Jakob eben gestorben ist. Und es war so, ich habe vorzeitige Plazentalösung gehabt. Und ja, dadurch ist der Jakob eben im Bauch nicht mehr versorgt worden. Und in meinem Fall war es so, normalerweise ist es ja so, dass noch an der Geburt die Gebärmutter sich von selbst wieder zusammenzieht. In meinem Fall war das nicht der Fall, weil es die Gebärmutter einfach nicht mehr geschafft hat, weil ich schon so einen hohen Blutverlust gehabt habe. Ja, dass die Wunde nicht aufgehört hat zum Bluten. Dadurch habe ich immer mehr Blut verloren. Dann waren sie am Überlegen, ob sie mir nicht die Gebärmutter rausnehmen, um eben mein Leben zu retten. Und das haben sie dann aber Gott sei Dank verhindern können. Und ja, aufgrund von dem hohen Blutverlust habe ich dann noch ein Organversagen gehabt. Ja, und bin dann insgesamt 3 Wochen im Krankenhaus gewesen, 9 Tage davon auf der Intensivstation, wirklich an diesen ganzen lebenserhaltenden Maßnahmen mit Dialyse, mit beatmet werden, also alles, was halt so dazugehört. Und ja, genau, also das war.
Und wie war das dann, weil du hast ja erfahren, und wo war zu dem Zeitpunkt dein Mann?
Sie waren am Weg mir. Also sie haben sofort meinen Mann angerufen und gesagt, dass ich aufgewacht bin. Aber sie haben es mir natürlich sagen müssen, weil sie
Ja,
können jetzt mich nicht
klar,
einfach
ja.
liegen lassen quasi. Und genau, also mein Mann ist dann mit meinem Papa zu mir ins Krankenhaus gekommen und da haben wir dann auch den Jakob sehen dürfen. Also ich habe mich von ihm verabschieden können, ich habe ihn gekriegt, habe das wirklich Schritt für Schritt machen können. Weil ich habe davor noch nie einen toten Menschen gesehen und dann mit meinem eigenen Kind quasi den Anfang machen, war schon echt heftig. Und ich habe mir davor eine Fotos von ihm angeschaut. Und dann habe ich gesagt, sie würden mir, oder sie sollen mir bitte bringen. Und ja, da habe ich ihn dann eben bekommen und habe mit ihm kuscheln können, habe ihn da gehabt. Und mein Papa sagt bis heute, dass das für ihn einer der schönsten Momente irgendwie war, wie er da mich und meinen Mann gesehen hat, weil es hat sich auch für mich so angefühlt, ich habe da nicht mein totes Kind gesehen. Ich habe da einfach nur mein Kind gesehen. Und das zum allerersten Mal. Und wir sind dann so gemeinsam in dem Krankenbett gelegen. Und wir haben dann zum Vergleichen angefangen. Von wem hat er die Finger? Von wem hat er die Nase? Eben diese typischen Dinge, die man, wenn man sein Kind das erste Mal sieht. Und ja, das haben wir auch wir gemacht. Und ja.
Aber so stehen da so, du hast gesagt, dein Papa war dabei, deine Mama wahrscheinlich dann auch, oder? Also.
Ja, also auf dem Tag war ich einfach nur zu schwach, dass so viel auf einmal gekommen sind. Aber ich habe dann am Dienstag, also am nächsten Tag, dann nochmal gekriegt. Und da habe ich dann gesagt, hätte ich gern meine Mama mit dabei und auch meinen Schwiegerpapa. Weil es für mich halt auch einfach das war, umso mehr er am Segen, umso
Ja,
mehr ich
klar.
verabschieden können.
Ja.
Ja, und das ist ja auch eher ein Enkelkind gewesen. Also.
Voll, voll. Ja. Dann ist die Trauer auch nicht so einsam, sage ich mal, wenn man miteinander dann auch Erinnerungen teilen kann. Auch wenn es wenige sind, aber trotzdem gibt es welche, gell, die man miteinander
Genau.
teilen kann. So. Und ich finde es ja wirklich, wie soll ich sagen, echt einfach richtig schön, dass das Personal das so ermöglicht hat, weil das gibt es, glaube ich, nicht in jedem Krankenhaus und so, gell? Also, da wirst du vielleicht mehr wissen als ich. Das ist schon besonders wertvoll, auch so im Nachhinein, oder? Dass ihr da wirklich diese Möglichkeit gekriegt habt und das so mehrfach. Und ihr habt euch auch diese Zeit nehmen können oder hat man da irgendwie dann gestresst oder gekretzt oder so? Also gar nicht.
Also bei uns war es wirklich so, die Ärzte haben nur gesagt, sie bleiben eben vor der Tür draußen stehen. Also sie haben uns auch unsere Privatsphäre lassen, dass wir das wirklich für uns als Familie machen können. Sie sind draußen stehen geblieben und haben eben gesagt, wenn ich irgendwas brauche, wenn irgendwas ist, dass sie sofort da sind. Aber sie haben überhaupt nicht gehetzt. Also wir hätten ewig lang haben können. Ich glaube, es war ungefähr 3 Viertelstunde. Also was ich von den Erzählungen her weiß, weil einfach aufgrund der Medikamente habe ich selber leider keine Erinnerungen dran. Mir ist es wirklich eher alles aus den Erzählungen. Und aber sie waren da wirklich, also ja, sie waren da sehr darum bemüht, dass es uns gut geht in der Situation, so gut, dass es eben gehen kann. Und es war auch so, der Jakob ist in so eine bunte Decke eingewickelt gewesen. Und aus dieser Decke hat es auch ein Herzerl gegeben, was eben bei mir geblieben ist. Und das Herzerl habe ich ständig in der Hand gehabt. Einfach so, ja, weil ich halt mein Baby bei mir braucht habe. Und auf das ist immer Rücksicht genommen worden, auch bei den Untersuchungen, wenn ich gewaschen worden bin und so, dass wirklich das Herzerl immer in meiner Hand ist. Und sie haben da auch sehr vorsichtig dann, dass wenn sie mir jetzt eben gerade die Hand gewaschen haben, dass wir zuerst das Herzerl in die andere Hand geben haben, dass das, also einfach diese Kleinigkeiten, die für viele Außenstehende vielleicht gar nicht so wichtig war oder wo man vielleicht gar nicht so drauf achtet, da haben sie wirklich sehr drauf geschaut, und das hat für mich einen ganz, ganz großen Unterschied auch gemacht. Das merke ich im Nachhinein ganz extrem, dass es mir das, glaube ich, die Trauer um einiges leichter gemacht hat.
Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Voll. Und du hast gesagt, du warst dann 3 Wochen im Krankenhaus. Das heißt, der Abschied dann, also die Beerdigung, hat ja erst danach stattfinden können. Wie war das dann? Wie habt ihr euch entschieden, das Ganze zu gestalten? Was habt ihr da gemacht?
Also in der Steiermark ist es ja so, ab 500 Gramm besteht eine Bestattungspflicht. Und bei Sternenkindern können sich die Eltern dann aussuchen, ob es eine Sammelbestattung ist oder ob man eben sich selbst um die Bestattung kümmert. Und wir haben gesagt, wir möchten das selbst machen. Wir haben uns dann ein eigenes Grab ausgesucht, wo dann mein Mann und ich irgendwann einmal hinkommen. Genau. Und ja, unsere Bestatterin war auch wieder, also ja, ich muss wirklich sagen, wir haben großes Glück gehabt. Wir haben relativ viele Menschen in unserer Umgebung gehabt, die uns wirklich sehr gut begleitet haben, eben auch die Bestatterin. Und sie ist da sehr auf unsere Wünsche eingegangen. Das Ganze hat halt einfach ein bisschen gedauert nachher, weil, wie gesagt, ich war ja die 3 Wochen im
Okay.
Krankenhaus. Aber ja, wir haben dann eben wirklich eine Verabschiedung gemacht mit unserer engsten Familie, einfach mit diesen Menschen, die immer für uns da waren. Wo wir gesagt haben, uns ist es einfach wichtig, dass die dabei sind. Und ja, und da haben wir dann auch irgendwo ein bisschen, man erfasst jetzt vielleicht nicht, aber wir haben auch schöne Lieder dabei gehabt, zum Beispiel. Also jetzt nicht nur dieses typische Trauer-Ding, sondern eben auch zum Beispiel ein Lied, wo es darum geht, feiert's, dass es mich überhaupt gegeben hat. Und das ist mir im Nachhinein erst viel bewusster geworden, als es in dem Moment war, wie sehr der Jakob, obwohl er nur so kurz da war, mein Leben verändert hat. In jeglicher Hinsicht, jetzt nicht nur vom beruflichen her, sondern auch ich als Mensch glaube, dass mich dadurch wirklich sehr verändert habe. Und ja, das war irgendwie so der Grundstein bei dieser Verabschiedung. Und wie wir dann die Urnenbeisetzung gehabt haben, war es eben auch wieder so, ja, eine Freundin hat da quasi eine kleine Trauerrede gehalten. Da habe ich sie drum gebeten. Und während dieser ganzen Verabschiedung hat zum Beispiel ihr die Urne in der Hand gehalten, weil ich einfach gesagt habe, ich will mein Baby so lange wie es geht irgendwie im Arm halten. Und wie ich so weit war, wie ich mich verabschieden habe können, dann habe ich ihn erst eben wirklich in die Nische gegeben. Aber das habe alles ich machen dürfen. Genau.
Das ist schon echt also super wertvoll, gell? Und so wichtig für einen gesunden Trauerprozess, weil all diese Schrauben, wenn das nicht funktioniert, wenn es da irgendwo hakt oder keine Unterstützung gibt und irgendwas eben in die Richtung, man fühlt sich gehetzt oder gestresst oder hat eben den Moment nicht, dann zieht sich das ja auch mit in den Trauerprozess und dann kann so sehr traumatisierend im Nachhinein
Genau.
sich auswirken, ja, und braucht
Genau.
viel länger, um das auch wirklich annehmen zu können, das Ganze, was passiert ist, so, boah.
Genau.
Das klingt echt auf jeden Fall, wenn man so sagen kann, schön und stimmig, auf eine traurige Art und Weise trotzdem.
Genau. Es war so, wir haben uns dann auch noch im Krankenhaus noch einmal verabschieden können vom Jakob. Unsere Bestatterin hat gesagt, ich mein, wenn jetzt das der tote Körper 3 Wochen oder über 3 Wochen in der Kühlung ist, ja, schaut es normalerweise nicht wirklich danach aus, dass man sich verabschieden kann. Aber sie haben sich angeschaut und haben gesagt, durchaus möglich. Und er hat wirklich ausgeschaut wie am ersten Tag. Also da war überhaupt kein Unterschied zu dem, wie ich ihn im Krankenhaus gesehen habe. Und das war für mich extrem wichtig, weil sie haben das total nett hergerichtet. Also er hat ein nettes Gewand angehabt, was er von meinem Bruder gekriegt hat und war in eine Decke eingewickelt. Und haben es wirklich total nett hergerichtet. Und da habe ich mich nur einmal verabschieden können. Und das war für mich auch so wichtig, weil das nicht in dem Krankenhaus-Setting war. Und vor allem, was für mich auch ganz wichtig war, da habe ich weggehen können.
Ah
Davor
ja.
war es immer so, ich bin im Krankenhaus oder im Bett gelegen und sie sind mit dem Jakob rausgegangen und so, jetzt siehst du nie mehr. Und dass es da umgedreht war und dass ich weggehen habe können, wann ich so weit war, hat für mich einen ganz großen Unterschied gemacht.
Das glaube ich. Ich habe ja lang Seelensport bei Bestatterin gehabt und weil du das gerade so gesagt hast, er hat noch immer so ausgeschaut wie an diesem ersten Tag. Die hat mir mal erzählt, weil es eben genau um diese Thematik gegangen ist, kann ich den Verstorbenen noch anschauen, was ist, wenn es eben irgendein Unfall ist, wo der Mensch schon eben so ausschaut oder lang schon irgendwo gelegen ist, etc. Und hat sie gesagt, sie macht eben alles möglich, weil bei mir zum Beispiel war es ja nicht möglich in Bezug auf Narissa. Oder sie haben es uns halt verwehrt, würde ich halt eher sagen. Und da hat sie gesagt, es ist so interessant, da kommen eben Menschen rein und sie denkt sich nur so, ob das wirklich Ding, also schaut schon sehr, wahrscheinlich nimm so aus, gell, wie kurz nach dem Tod oder so. Und jeder kommt da rein und sie sagt immer, jeder schaut diesen Menschen ja mit Liebe an. Also da ist so viel ein liebevoller Blick drauf und du spürst nur noch diese Liebe und dann sehen die den Menschen auch durch die Liebe halt, gell? Und dann siehst du den Mensch ganz anders als wie sie als Bestatterin vielleicht in dem Moment, oder? Und ich glaube, das passiert dann ganz oft. Also so hat sie es auch in Erfahrung gebracht und deswegen findet sie es so, so wichtig, dass man muss halt offen kommunizieren, ja, dass der Mensch jetzt anders ausschaut und wie sich das verändert hat und an welcher Stelle es anders ausschaut und so und vielleicht langsam ranführen an das Ganze und vielleicht noch mit einem Foto dazwischen oder so. Da gibt es ja Möglichkeiten heutzutage. Ja? Und du kannst ja dann deine eigenen Schritte wählen, wie du sagst, du kannst selber entscheiden, wie weit willst du hingehen oder willst du wieder entfernt gehen und so weiter. Und das ist echt wichtig, diese Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung da auch zum Hohen in dem Moment.
Genau. Ich habe dann im Nachhinein einmal die Frage bekommen, ob ich mir das Kind wirklich anschauen habe müssen.
Krass.
Ja, ich war im ersten Moment fast ein bisschen sprachlos, weil ich einfach mit dieser Frage überhaupt nicht gerechnet habe. Und für mich war das aber einfach so logisch, dass ich mir anschaue, weil, wie soll ich sagen, natürlich, wir als Mamas spüren unsere Kinder im Körper. Wir spüren es treten, wir merken ja, dass da irgendwas ist. Aber dann wirklich auch dieses Kind zu sehen, ist nur einmal was ganz anderes. Und ich glaube auch, dass das einfach total wichtig ist, um das überhaupt zu realisieren. Was
Voll.
ist da jetzt überhaupt passiert? Ich glaube auch, dass das, wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu verabschieden, den Menschen einmal zu sehen, immer ganz wichtig ist.
Absolut.
Weil wir Menschen sind halt recht gut darin, uns vorzustellen, ach, der ist nur im Urlaub oder wir senken ja eh wieder und so. Und ich glaube schon, dass das einfach zum Realisieren von, was ist da gerade passiert, ganz wichtig ist. Und ich habe seitdem schon mehrere tote Menschen gesehen. Und wie du sagst, man sieht den Menschen ja mit diesen Erinnerungen, die man hat.
Voll,
Mit
voll.
allem drum und dran, also ja.
Aber so krass, weil ich habe sogar auch schon viele tote Menschen gesehen mittlerweile bei der Bestatterin und sei es eben ein Baby, bis zum hohen Alter war alles dabei, oh, Unfall und so weiter. Und also es war jetzt auch nie derart schockierend oder so, sondern es war eigentlich immer so eine friedvolle Stimmung im Raum oder so. Ich weiß nicht, es war jetzt, ja. Ein ganz, ganz schlimmer Ding habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, aber trotzdem, also nur weil der Mensch verstorben ist, heißt das nicht, dass er ganz, ganz schlimm ausschaut oder so, gell? Und das wissen natürlich viele Leute vorher nicht. Heutzutage ist ja auch der Tod komplett in der Tabu-Ecke, das kriegt ja niemand mehr mit, wenn jemand stirbt oder halt du siehst einfach nirgends mehr Tote, außer vielleicht im Film oder so und da ist vielleicht nicht so realitätsnah oft, würde ich mal sagen. ja, und jetzt würde ich noch weitergehen und wissen wollen, wie war denn so die Zeit dann danach? Also dann war dieser Abschied und dann kommt man eben so in die Wohnung, in das Haus zurück, in den Alltag zurück. Wie habt ihr als Paar die Zeit danach erlebt? Und was hat dir geholfen und was zum Beispiel war besonders herausfordernd in den ersten Wochen, wenn wir jetzt mal wirklich auf die ersten Wochen schauen?
Ja, also bei mir war es, wie ich heimgekommen bin, hat mein Mann das Kinderzimmer schon ausgeräumt gehabt. Das haben wir davor aber abgesprochen. Und ich war ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das nicht sehen habe müssen, dass ich das einfach fürs Erste einmal wegschieben habe können. Zum Teil, weil dadurch, dass ich ja eh die ganzen körperlichen Sachen auch gehabt habe, habe ich es ja sowieso nie ganz wegschieben können. Aber zumindest, dass das Sichtbare in der Wohnung einmal weg ist, war ich eigentlich ganz froh. Ja, also ich bin ziemlich schnell in eine Therapie gegangen, weil ich einfach von Anfang an gesagt habe, ich möchte unbedingt eine Therapie machen, weil ich mir sicher bin, dass ich das alleine nicht schaffe, dass ich da einfach nur einen Außenstehenden dazu brauche. Und habe eben da dann auch Antidepressiva gekriegt. Bin froh, dass ich das dadurch einfach am Anfang einfach einmal sacken habe lassen können. Das einfach einmal wirklich langsam damit befassen und nicht so boom,
Verbucht, ja.
mach, genau. Und ja, ich war ja danach 16 Wochen zu Hause, eben wegen dem Mutterschutz. Und da haben wir eigentlich immer drauf geschaut, dass ich nicht alleinig bin. Also
Wer war dann da bei
mittlerweile,
dir? So.
mein Mann hat mich meistens zu meinen Eltern gebracht. war für mich in dem Moment einfach das Leichteste, weil bei meinen Eltern habe ich klipp und klar sagen können, was ich brauche. Und die haben wirklich genau das dann gemacht. Es hat Tage gegeben, wo es mir gut gegangen ist, wo ich gesagt habe, hey, heute ist ein guter Tag, heute können wir lachen, heute können wir ein Spiel spielen, ist ja vollkommen wurscht. Und dann hat es schlechte Tage gegeben, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, heute will ich einfach nur warnen und nicht aufgemuntert werden, sondern einfach nur darin bestätigt werden, dass ich die ärmste Frau auf der ganzen Welt bin. Und das hat mit meinen Eltern immer sehr gut funktioniert. Und viele Freunde oder sonst irgendeine Bekannten haben das oft nicht so hinnehmen können und haben immer versucht, aufzumuntern.
Ja, das ist anstrengend, wenn es um nicht so gut geht.
Das
Ja.
ich meine, ist sicher immer gut gemeint gewesen, also will ich jetzt überhaupt nicht kritisieren, aber in dem Moment habe ich einfach nicht damit umgehen können, weil ich mir einfach gedacht habe, warum genau soll die jetzt lachen, wenn es mir komplett scheiße geht? Wenn gerade eigentlich mein Leben komplett zerbrochen ist und ich einfach nicht lachen will. Außerdem, was soll ich werden? Das ist so das Typische, was man dann so zum Hören, ach, das wird schon wieder. Die wird schon wieder. Na, wird's nicht.
Ja, voll, boah, na, in dem Moment kann man das überhaupt nicht hören und
Na,
ertragen.
das und von dem her habe ich dann eben wirklich sehr darauf geschaut, mit wem bin ich zusammen? Wer respektiert das, was ich brauche? Das war so für mich eigentlich das Wichtigste. Und es hat durchaus Freundschaften und auch in der Familie ja, Brüche gegeben, Menschen, mit denen ich halt nichts mehr wirklich zu tun habe, einfach weil ich gesagt habe, ja, da ist durch das einfach zu viel vorgefallen, wo ich so kann ich nicht damit umgehen.
Verstehe ich voll. Bin ich ganz bei dir. So war es bei mir auch. Also ich glaube, so geht es vielen Trauernden. Und das ist schon am Anfang gar nicht so bewusst, gell? Und man will nur dran festhalten irgendwie, weil man will ja nicht nur mehr verlieren irgendwie, aber diese Sekundärverluste ja, sind einfach eine Folge von so einem großen Verlust. Und langfristig ist es einfach besser, wenn man sich dann doch distanziert zu gewissen Menschen und da vielleicht eine Grenze zieht und die Person mehr oder weniger verliert, als wie dass man dann ja so ständig in so einer toxischen Beziehung irgendwie lebt, gell? Sei es über Freundschaften oder was auch immer, familiäre Situationen, weil das dann einfach so viel Kraft braucht, die ganze Zeit sich rechtfertigen zu müssen, erklären müssen und so weiter. Und dann hast du überhaupt keinen Raum und Zeit mehr für die eigentliche Trauer, sondern bist nur damit beschäftigt, irgendwie anderen zum Gefallen oder zum Funktionieren wieder, gell? Und das
Genau.
kann es ja nicht sein. Und ich finde es richtig schön, dass du das so gut auch für die gespürt hast und erkannt hast und da auch so mutig warst, diese Grenzen zu setzen, weil viele haben das ja auch, gar nicht so diesen Mut, gell? Sondern
Ja,
die
das.
Kraft
Ja,
fehlt dann.
da muss ich wirklich sagen, da habe ich sehr gemerkt, eben einfach aufgrund von dem Verlust, habe ich gefühlt innerhalb von Augenblick diese gesunde Portion Egoismus gelernt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Einfach, das heißt ja jetzt nicht, dass man auf einmal mit Ellbogen so sich irgendwo durchzwängt oder was. Aber einfach zu sagen, was brauche ich gerade, dass es mir gut geht.
Voll.
Das
Voll.
und eben genau das haben wir dann auch in der Beziehung gemacht. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Menschen oder Paare, die sich aufgrund von so einem Verlust trennen, was ich absolut nachvollziehen kann. Weil es ist wirklich eine riesengroße Herausforderung, sich da irgendwie durchzuwursteln, weil, also ich zum Beispiel habe ganz anders getrauert als mein Mann. Und ich zum Beispiel habe das einfach braucht, dass sie viel über den Jakob redet, dass ich habe dann Babyalbum gemacht für ihn, weil mir das total wichtig war, weil jedes Kind auf der Welt hat ein Babyalbum, also soll ich auch mein Baby ans kriegen. Und das waren Sachen, mit denen er nicht wirklich was anfangen hat können, weil er es für sich eben nicht braucht hat. Und das ist jetzt eben nur ein Beispiel, wo ich mir dann oft gedacht habe, ja, aber ich will mich an ihn erinnern können und ich will ja über ihn reden, weil er ist ja da. Und genau. Da hat es dann schon einfach das gebraucht, dass wir offen und ehrlich miteinander gesprochen haben, dass jeder einfach gesagt hat, was er selbst braucht. Und ich habe ihm seine Sachen machen lassen, weil er einfach gesagt hat, er braucht die Ablenkung, er muss ausgehen, weg, ja, verschiedene Sachen halt machen. Und ich habe halt einfach mit anderen Menschen dann drüber geredet. Und zwischendurch habe ich mir trotzdem hergeschnappt und gesagt, so, und jetzt redest du mit mir über ihn, weil er ist unser Kind und wir sind die Eltern und das braucht es dann auch einmal.
Toll. Habt ihr dann auch gemeinsam Therapie oder sowas in die Richtung gemacht, Begleitung oder also du hast wirklich Einzeltherapie gemacht und er für sich irgendwas?
Na.
Okay, wahrscheinlich. Wie so oft.
Um ehrlich zu sein, ich glaube schon, dass das nicht verkehrt gewesen wäre, wenn er eine Therapie gemacht hat. Allein schon, weil es ja für ihn nicht nur das war, dass er sein Kind verloren hat, sondern es war auch seine Frau dabei fast gestorben.
Voll.
Und das habe ich ja in dem Moment irgendwie gar nicht so richtig realisiert. Also ich für mich war ja eh immer da. Und ja.
Also die Situation kenne ich eben auch, weil eben mir werden ja beide auch fast gestorben und irgendwie ich habe dann auch Einzeltherapie schnell gemacht. Also für mich war so gleich klar, ich hole mir da Hilfe, gell? Weil das war so traumatisierend auch. Und habe dann gemerkt, wie das sich eben auf meinen Mann auch ausgewirkt hat. Also der war dann so richtig, wie soll ich das sagen, aber vielleicht kennst du das auch, so richtig anhänglich, aber so, also wenn er einkaufen gegangen ist oder so, für eine Stunde, dann hat er 100 Mal gefragt, ob er mich wirklich jetzt allein lassen kann und ich soll sofort anrufen, wenn irgendwas ist und so weiter, weil die haben ja auch ganz lang noch einen erhöhten Blutdruck und eben kurz vorm Leberversagen etc. bin ich gestanden und mir ist einfach auch nicht gut gegangen und er hat da richtig Angst gehabt und das aber auch noch ein Jahr später, gell, wo ich gesagt habe, hey, schau mir an, ich stehe wieder, ich kann wieder gehen, stehen, alles, ich arbeite wieder und so weiter, alles gut, du kannst die ohne Stunde einkaufen fahren, so, gell. Aber da war er voll panisch und auch mit dem Liam, also meinem Sohn, da hat er wirklich so Nächte zum Beispiel, ist er schweißgebadet aufgewacht, weil er Angst gehabt hat, dass er jetzt gestorben ist im Schlaf und so weiter. Also solche Sachen hat er dann auch entwickelt. Aber auch er war so, na, er will nicht wirklich drüber reden und nicht so viel mit mir und Therapie schon gar nicht, gell? Ich weiß nicht, da muss man dann den Menschen natürlich auch lassen, gell? Du kannst ihn ja nicht zwingen. So und. Ja, aber mittlerweile geht es ihm, glaube ich, wieder ganz gut und ich kann nur wieder alleine irgendwo sein. Und du, wie sieg auch. Ist krass, man vergisst ja auch oft drauf, was das natürlich auch mit den Partnern alles macht, gell?
Eben genau, das ist es. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich sehr oft, gerade bei Sterneneltern, dass die Väter oft wirklich vergessen werden. Dass das für die Väter genauso eine sehr große Herausforderung ist. Klar, wir Frauen machen das Ganze auch körperlich durch, weil ich meine, wir haben eine Schwangerschaft, wir haben eine Geburt. Allein das ist ja schon körperlich ganz, ganz was anderes. Aber Männer haben den Verlust ja trotzdem.
Ja, voll. Das Kind ist trotzdem verstorben, ja. Also ich höre vom Mann.
Genau. Und
Du bist ja dann später wieder schwanger worden, und hast zwei weitere Fehlgeburten erlebt. Wie war das? Also sehr mutig auch von dir, diesen Schritt nochmal zu gehen, gell? Wenn ich so an meine eigene Ängste denke, oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dazu bereit wäre im Moment. Ja, wie bist du damit umgegangen und wie hast du das erlebt und was ist da passiert bei diesen zwei Fehlgeburten?
Ja, also für mich war zuerst sowieso klar, ich kriege keine Kinder mehr. Also
Okay, also du
ich
warst
war,
auch in dem,
ja.
an dem Punkt.
Wir haben uns dann auch wirklich viel damit befasst, wegen einer Adoption, weil der Kinderwunsch oder der Wunsch nach einer
War da.
Familie ja trotzdem da war, aber ich einfach gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das psychisch pack und auch, ob ich das körperlich noch einmal pack, weil das Vertrauen in den eigenen Körper komplett weg war. Also
Voll,
das,
voll.
und das hat dann schon braucht. Und ja, wir haben uns dann eben entschieden, okay, doch, ja, irgendwann ist es dann wieder gegangen. Ich meine, irgendwann, nicht ganz ein Jahr drauf. Und dann habe ich eben eine Fehlgeburt in der 9. Woche gehabt. Das war wieder im September, also genau ein Jahr drauf eigentlich. Und ja, das war. Es war furchtbar. Es hat wirklich wüt weh dann, weil einfach wieder das, es hat sich angefühlt, wie wenn der das Leben in den Mittelfinger zeigt.
Ja.
Also so richtig, na, du nicht. Und gleichzeitig haben wir aber gesagt, okay, so weh, dass es tut und so schief, dass es auch ist, aber so eine kleine Geburt ist verdammt häufig. Also so eine kleine Geburt haben ungefähr jede dritte Frau. Und ich meine, wenn man sich das einmal durchrechnet oder anschaut, ist das wirklich extrem oft. Und von dem her haben wir gesagt, okay, von dem lassen wir uns nicht aufhalten. Wir möchten trotzdem nur einmal weiterhin probieren. Und habe dann ungefähr 2 Monate drauf die nächste Fehlgeburt gehabt in der 6. Woche. Und da war es dann, um ehrlich zu sein, gar keine Trauer mehr. Da war es einfach nur mehr pure Wut. Also da war dann wirklich einfach nur mehr, boah, also ich war wirklich richtig grantig, weil es mir schon so auf den Keks gegangen ist, weil warum kann jeder Mensch auf der Welt ein Kind kriegen, nur ich nicht? Man, unter normalen Umständen ist einem klar, dass es eh nicht so ist, aber genau so fühlt sich's an.
Ja, total.
Und dann habe ich gesagt, aus, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Es reicht irgendwann einmal. Und wir haben gesagt, wir lassen einmal alles durchchecken, woran es jetzt wirklich liegen kann. Weil für mich war einfach das irgendwie so präsent. Wir haben dreimal versucht, Baby zu kriegen und dreimal, ja, passiert einfach was. Und ja, dann haben wir
Ist da
einfach.
dann was rauskommen dabei
Nein.
oder nichts?
Leider
Also
nicht, nein.
ne.
Das ist auch wieder so etwas, was die wenigsten verstehen, wie ich dann die abschließende Untersuchung gehabt habe. Also das hat ja eine Zeit gedauert, weil halt einfach verschiedene Sachen untersucht worden sind. Und bei der letzten Untersuchung dann haben sie mir gesagt, sie sind bumperlt gesund. Absolut gar nichts. Und ich, also mir sind wirklich die Tränen gekommen vor lauter Enttäuschung.
Ja.
Ich hätte so gern irgendwas gehabt. Einfach, dass ich endlich einen Grund habe, dass ich endlich verstehen kann, warum das passiert ist und vor allem auch, dass ich bei der nächsten Schwangerschaft irgendwas anders machen kann,
Ja.
dass eben genau das nicht mehr passiert. Und ja, zu dem Zeitpunkt war ich schon schwanger.
Was?
Ja, war total ungeplant und ja. Der Raphael hat einfach irgendwie von Anfang an einen ziemlichen Sturschädel gehabt und hat sich da einfach eingenistet, ohne dass wir irgendwie was, ja, ohne dass wir das vorgehabt hätten, sage ich mal.
Ja, krass. Also diese Schwangerschaft ist dann gut ausgegangen und der Raphael ist heute 3,5 Jahre alt.
Genau.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Podcast-Aufnahme machen. Und trotzdem war ja da eben diese Schwangerschaft, die ja doch 40 Wochen lang ist. Das heißt, du hast ja auch mit vielen Ängsten dann zum Kämpfen gehabt. Nach drei so intensiven Erlebnissen, dann ja, ist man ja dann nicht da die ganze Zeit Happy Peppy von Woche zu Woche gesprungen, oder? Wie ist das für dich gewesen und wie bist du mit diesen Ängsten dann noch umgegangen?
Ja, also die Schwangerschaft selber war eine extreme Herausforderung. Also ich war damals noch immer in Therapie und war in der Schwangerschaft echt überglücklich, dass sie in Therapie war. Ja, aber wir haben die Schwangerschaft einfach anders gestaltet. Also ich war von Anfang an zu Hause. Ich habe in Frühkarenz gehen können, habe davor noch meinen ganzen Urlaub aufbrauchen können. Also das arme Chefin gut hinter mir gestanden, weil ich habe einfach gesagt, ich habe es mir nicht zutraut. Ich meine, vielleicht auf der einen Seite wäre es von der Ablenkung her gut gewesen, wenn ich arbeiten gegangen wäre. Aber na, für mich war einfach das, ich will jetzt die Schwangerschaft jede Minute mit meinem Baby verbringen. Und nicht mit irgendwelchen unsinnigen Arbeitssachen. ja, einfach, weil für mich war das, ich weiß ja nicht, wie lange es das mal halt hat. Und
Eben.
deswegen war es für mich von Anfang an klar, ich will so viel Zeit wie möglich mit dem Baby verbringen. Und bin dann 14-tägig zur Kontrolle gefahren. ins Krankenhaus und bin dort ja, von der Ärztin betreut worden, die den Jakob auch auf die Welt gebracht hat, die auch bei meinen Fehlgeburten dabei war. Ja, und sie wäre oder wäre unser Wunsch gewesen, dass sie auch dabei ist beim Raphael seiner Geburt, aber sie hat kurz vor mir Geburtstermin gehabt, somit ist es ins Wasser gefallen. Aber ja, sie hat gefühlt vor jeder Untersuchung angerufen und mir liebe Grüße ausrichten lassen und noch gefragt, wie es mir geht. Und allein das war für mich schon wieder so ein, ja, so ein großes Ding, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wer du so gut betreut, die Menschen schauen wirklich auf das, wie es mir geht. Ja, das hat wirklich einen großen Unterschied auch gemacht.
Also, ich glaube auch, wenn man sich echt gut betreut fühlt und weiß, dass man auch zu jeder Zeit vorbeischauen kann, wenn irgendwas wäre. Oh, sei es nur darum, dass vielleicht Ängste hochkommen oder irgendwie ein Gefühl hast, vielleicht körperlich, da zwickt was, ich würde gerne nochmal drüber schauen oder so. Ich glaube, das gibt ganz viel Sicherheit in dem Moment.
Und genau das habe ich auch gemacht. Also ich bin normalerweise wirklich niemand, der einfach so, weil ich gerade lustig bin, ins Krankenhaus fährt, weil ich einfach der Meinung bin, ja, es gibt so viel wichtige Dinge, die wirklich im Krankenhaus behandelt werden sollten. Dann muss ich nicht einfach, weil es mir gerade komisch vorkommt, hin. Aber in der Schwangerschaft von Raphael habe ich das wirklich gemacht. Also sobald ich irgendwie ungutes Gefühl gehabt habe, muss nicht einmal mit Schmerzen verbunden gewesen sein, bin ins Krankenhaus gefahren. Und ich habe dann auch jedes Mal mich tausendmal entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, aber eben einfach die Angst sitzt so tief
Ja,
und so.
voll.
Das war nie ein Problem. Also die Ärzte haben dann selber auch gesagt, okay, das ist ja vollkommen selbstverständlich, gerade nach so einer
Ja,
Geschichte,
voll.
dass man da ganz anders reagiert auch drauf. Und der Raphael wäre eigentlich im September auf die Welt gekommen. Und ich habe dann ziemliche Angst gehabt vor dem September, weil im September 2018 der Jakob, dann 2019 im September die erste Fehlgeburt und 2020 dann im September der Raphael. Das habe ich gesagt, irgendwie nah.
Ja.
Und hab da einfach auch ganz offen im Krankenhaus über meine Ängste geredet und habe gesagt, ich traue mir das nicht zu, ob das bitte anders geht. Und dann haben wir den Raphael halt einfach früher geholt und somit ist er ein August-Baby geworden. Und
Hab's da dann einen Kaiserschnitt gemacht,
ja,
oder? Ja.
ich hätte zwar eine natürliche Geburt haben können, aber ich habe gesagt, ich will einen Kaiserschnitt. Also umso überwachter diese Geburt ist, umso mehr Ärzte drumherumstehen, umso sicherer fühle ich mich. Und ich habe auch echt gemerkt, mir hat es total gut getan, dass ich das so offen angesprochen habe. Dass ich wirklich einfach gesagt habe, okay, vor dem habe ich Angst, das brauche ich, das wird mir helfen. Ja, und natürlich, in jedem Moment ist es vielleicht nicht oder hat es vielleicht nicht so funktioniert, aber dann hat man halt einfach nach Alternativen geschaut, wie es am bestmöglichen funktioniert. Und ja, also das hat mir wirklich extrem geholfen auch in der Schwangerschaft.
Also das kann ich auch von mir, weil ich habe ein großes Problem, sage ich mal, mit Männern eben, noch immer, dadurch, dass ja meine Schwester durch Mord gestorben ist, durch einen Mann. Und ich fühle mich immer irgendwie unsicher in der Nähe von einem fremden Mann etc. Und dann habe ich auch vorher, also alles angesprochen an Ängsten, die im Klettern und ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich eine natürliche Geburt haben werde und dass das so halt abläuft. Aber eben durch die Komplikation ja bei mir ist dann auch ein Notkaiserschnitt eben worden. Und ich finde es aber trotzdem einfach als, also dass es einfach echt viel Sicherheit gegeben hat, dass sie das offen und ehrlich ansprechen können, weil dann war es aus mir raus, gell? Und ist nicht so ein Druck in um drin und nur du allein kennst deine Ängste und das ist furchtbar. Man ist einfach so ausgeliefert dann. Und wenn man es ausgesprochen hat und dann nur noch ernst genommen wird und respektiert wird mit seinen Ängsten, dann fühlt es sich einfach so viel erleichtert an und gibt so viel Sicherheit. Auch wenn es dann am Schluss ganz anders eben gekommen ist, bei mir ja auch. Aber trotzdem, diese Vorbereitung ist ja auch so wichtig, oder? Dass man da
Ja.
einfach sich halbwegs wohlfühlt,
Eben.
zumindest.
So
Und
ist
das ist
es.
dann bei dir alles soweit gut gegangen, ganz normal verlaufen.
Ja.
Okay.
Also, die Geburt selber war Ja, Weltklasse. Es war wirklich eine total schöne Geburt. Ja, in meinem Fall war es dann auch wirklich so, der Raphael ist im gleichen OP-Saal auf die Welt gekommen wie der Jakob. Und wie ich das realisiert habe, wie ich dort gelegen bin und es dann gecheckt habe, hey, das ist der gleiche Raum, ist einmal eine Panikattacke im Anrollen gewesen, weil das war so richtig so, nicht schon wieder. Und ja, das haben die Schwestern aber sofort über Zugehört gehabt, dass mir gerade gar nicht gut geht und dass da irgendwie gerade ein bisschen was schief läuft. Und sie haben mich dann sofort abgelenkt und ja, ich weiß die Geschichte halt noch. Sie hat mir einfach was davon erzählt, wie sie das letzte Mal mit ihren Kindern Nudeln einkauft hat. Und hat daraus eine extrem spannende Geschichte gemacht, dass sie unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Einfach nur, dass sie mich ablenken kann von dieser Panik. Und es war in dem Moment eh das Einzige, was sie tun hat können.
Ja, voll.
Und hat so lange über Nudeln, dass sie darüber diskutiert haben, was für eine Sorte Nudeln für welches Gericht am besten ist und nur so, also wirklich total schräg. Und hat so lange darüber geredet, bis mein Mann dann neben gestanden ist. Der hat bei der Geburt auch dabei sein können. Und ja, also mein Mann ist für mich so mein Sicherheitsmensch, mein absoluter Anker. Und wie der daneben war, habe ich gewusst, so, und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das, genau. Und also was wir während diesem Kaiserschnitt gelacht haben, ja, ich glaube, bei einem Comedian ist es teilweise nicht so lustig, als wie viel wir einfach während der Operation gelacht haben. Also es war wirklich eine wunderschöne Geburt und hat für mich auch im Nachhinein ja einfach auch nochmal viel geheilt, weil ich einfach gesehen habe, okay, es geht auch anders.
Voll, das kann man gut vorstellen. Und jetzt hast du ja nach all diesen schweren Verlusten, die dann auch entschieden, dein Leben zu verändern im Sinne, was beruflich angeht. Und ja, hast mehrere Ausbildungen auch gemacht. Du bist Fehlgeburtsbegleiterin und Doula. Warum hast du die dann dazu entschieden und woher nimmst du so deine Kraft, Frauen zu begleiten?
Also für mich hat das Leben mit dem Raphael einfach echt nochmal viel auf den Kopf gestellt, weil auf der anderen Seite war da wirklich das, okay, ich habe jetzt endlich ein gesundes Kind und kann mit ihm diese ganzen Dinge machen. Und auf der anderen Seite hat aber das Leben mit ihm erst aufgezeigt, was wir alles verloren haben. Also eben gerade so wie jetzt im Kindergarten merkt man es ganz extrem. Diese ganzen Kindergartenfeste und so, wo ich oft da stehe und man denkt, okay, wir hätten das alles schon haben sollen. Wir müssten das eigentlich alles schon kennen. Und da war ich dann einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich würde total gern meine Geschichte teilen, einfach meine Geschichte erzählen, weil ich habe mir in dem Moment, wo es eben passiert ist, total alleine gefühlt. Weil niemand redet drüber und es passiert ja sowieso niemanden. Und somit habe ich mich einfach alleine gefühlt. Und mit dem Raphael dann habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube nicht, dass ich allein ich bin. Ich glaube, dass es da ganz viele andere Frauen gibt. Und vielleicht gibt es da eine Frau, derer ich mit meiner Geschichte irgendwie Mut machen kann. Und dann habe ich einfach, ja, meine Geschichte aufgeschrieben und geteilt. Und das war für mich zuerst eigentlich wirklich so mein Ansporn, weil man gedacht hat, und wenn es nur einer Frau hilft, ist eigentlich schon total viel damit passiert, ist schon sehr viel geholfen. Und ich habe dann auf diese Geschichte, auf meinem Blog, wirklich sau viel positive Rückmeldung gekriegt. Ja, Frauen, Männer aus Österreich, aus Deutschland, von überall her. Und mich hat es dann irgendwie so gepackt, weil ich dann einfach auch ganz viele andere Geschichten zum Hören gekriegt habe, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwie reicht das nicht. Irgendwie, okay, jetzt habe ich meine Geschichte geteilt, aber du musst einfach nur viel mehr her. Und ja, dann bin ich so über die einzelnen Ausbildungen gestolpert, sage ich mal, und habe wirklich gesagt, okay, ich möchte Frauen noch so ein Schicksal einfach begleiten und einfach, weil ich selber im auch gemerkt habe, was das für einen riesengroßen Unterschied macht, wie du begleitet wirst. Ob du jetzt gut begleitet wirst und dann mit den Arm genommen wirst oder ob du einfach behandelt wirst wie eine Nummer. Und einfach, ach,
Stimmt.
das wird schon wieder. Ist ja wurscht, war ja noch kein richtiges Kind. Ja, das macht einfach einen ganz, ganz großen Unterschied. Und natürlich die Tatsache, dass das Baby gestorben ist, kann man nicht verändern. Aber man kann es verändern, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass das einfach sehr wichtig ist. Und ja, dann ist halt einfach irgendwann einmal die Idee entstanden, wo ich gesagt habe, warum erst da sein, nachdem es passiert ist. Weil ich eben einfach auch glaube oder selbst erfahren habe, dass es kann ja trotzdem schöne Momente geben. Und deswegen eben dann die Doula-Ausbildung, dass ich wirklich die Geburten selbst schon begleite, dass man da einfach schon schaut, so viel schöne Erinnerungen zu sammeln, wie nur irgendwie möglich. Und ja, zum Schluss ist eben dann noch die Ausbildung zur Seelensporttrainerin
Genau, das war
gekommen.
das i-Tüpfelchen dieses Jahr im März, also 2024 im März, hast du auch die gemacht. Und in der Vorbereitung dazu, wir haben 4 Wochen Vorbereitungszeit gehabt, wo ihr ja die Übungen einfach mal anschauen sollt und für euch ausprobieren, dass man da so eine gemeinsame Basis dann hat. Magst du uns da mal mitnehmen, was in dieser Zeit so passiert ist oder ja, was eine Übung auch ausgelöst hat bei dir?
Ja, sehr gern. Also, wie ich die Sachen gekriegt habe, eben zum selbst anschauen, durcharbeiten, durchschauen einfach einmal. Macht man natürlich, war ich voll aufgeregt, habe mich schon voll drauf gefreut. Und ich muss dazu sagen, ich habe seitdem das mit dem Jakob passiert ist, immer wieder mit Panikattacken zum Kämpfen. Allen voran, wenn es um Blaulichtfahrzeuge geht. Da ist jetzt gar nicht nur die Rettung, sondern auch wirklich Polizei und Feuerwehr. Mittlerweile sind sogar Hubschrauber gewesen. Ja, einfach alles, was irgendwie einen Notfall ankündigt, hat bei mir wirklich eine Panikattacke ausgelöst. Also so mit, ja, teilweise kurz vorm Erbrechen, Atemnot. Ja, ich sage mal komplett aus dem Körper draußen sein, einfach überhaupt gar nicht mehr so richtig da sein. Und genau, dann habe ich mir einfach die Übungen angeschaut und natürlich auch versucht zu machen. Und das Coole bei den Seelensportübungen sind einfach wirklich, dass es nicht einfach nur Übungen sind, sondern auch die Geschichten dazu und die Affirmationen dazu, weil das einfach so ein extrem rundes Konzept ist, was in meinen Augen nicht nur den Körper anspricht, sondern wirklich alles anspricht, auch den Kopf und auch die Seele, und das tut einfach gut. Und dann bin ich eben wieder mit dem Auto gefahren, und dann habe ich schon gehört, wie die Sirene von der Rettung losgegangen ist, und man spürt es ja richtig, wenn so eine Panikattacke im Anrollen ist. Also das ist ja nicht einfach so, so und jetzt bin ich da, sondern wie sich das aufbaut im Körper, das merkt man. Und dann habe ich das schon gespürt, und dann ist mir gekommen, hey, ich habe da gestern doch eine Übung gelesen oder halt angeschaut und durchgemacht und so. Und mein, im Auto habe ich jetzt nicht wirklich anfangen können, irgendwie zum Herumturnen und zum Machen. Aber ich habe mir einfach die Geschichte wieder in den Kopf geholt. Und vor allem dieser eine Satz, Angst, du kannst mich mal, ja, der begleitet mich seitdem fast täglich. Und es war das erste Mal seit damals knapp 5,5 Jahren, dass ich keine Panikattacke gehabt habe, wenn ein Blaulichtfahrzeug bei mir vorbeifährt. Und das war, ich habe es gar nicht richtig fassen können in dem Moment. Ich habe dann noch trotzdem zum Weinen angefangen, einfach vor lauter Freude, weil sich das angefühlt hat wie Urlaub für den Körper, weil das so ein richtiges, wie wenn man, keine Ahnung, 3 Minuten lang die Luft anhaltet und endlich Luft holen kann.
Ja, voll.
Und ja, also das war, allein für diesen einen Moment hat sich für mich diese Ausbildung schon so ausgezahlt, ja, weil es einfach extrem gut dann hat, dass das besser worden ist. Und ja, seitdem geht es mir gefühlt mit jedem Mal, wo die Rettung vorbeifährt, ein bisschen besser. Und gestern erst war es, wo ich mit meinem Mann unterwegs war, und er so, er ist da echt total rücksichtsvoll. Und wenn er merkt, ui, die Rettung kommt auf uns zu, dann lenkt er mich immer ab und schau mal, da drüben ist das und das.
Vogel.
Und ich habe ihm dann angeschaut, habe ich gesagt, ja und? Es ist kein Problem, wenn die Rettung vorbeifährt. Gestern war wirklich das erste Mal, wo ich gar nichts gespürt habe. War das einfach was Alltägliches war, weil die Rettung vorbeigefahren ist. Und ja, das hat sich echt richtig gut angefühlt irgendwo.
So erleichternd und befreiend. Oh.
Weil es halt schon auch einfach das ist, gerade mit so Panikattacken,
Super.
das schränkt dir richtig ein, weil man
Total.
einfach viel vorsichtiger ist. Wo gehe ich hin?
Ja.
Wie kann ich am besten abhauen, wenn jetzt doch was ist? Man macht sich ja sau viel Gedanken, einfach auch um das Ganze drumherum.
Voll.
Und ja, das ist eben einfach wirklich mit den Übungen einiges besser waren, weil man halt auch einfach nicht nur aus dem Kopf außer sich damit beschäftigt, sondern sich auf allen Ebenen damit beschäftigt.
Voll, ja. Es berührt mich noch immer, wenn man das erzählt. Ich könnte jetzt mal wieder losheulen. So. Und das ist so mein Moment, wo ich mal sage, und dafür war all der Schweiß und die Anstrengung für das Konzipieren ja über die Jahre hinweg schon wert. Nur für diesen Moment. Das kann ich genauso unterstreichen. Gell? Ah, ja, jetzt muss ich mir kurz wieder durchatmen, dass ich weiterreden kann. Ja, jetzt bist du nur sehr frisch als Trainerin unterwegs, aber vielleicht hast du schon aktuell irgendwelche Angebote oder Erfahrungen gemacht oder in der Begleitung. Wie schaut denn da so aktuell der Stand aus?
Ja, ich begleite ja grundsätzlich im 1:1. Wirklich eben einfach als Mentaltrainerin mit den Frauen nach der Geburt eben, wo jetzt einfach wirklich der Seelensport mit einfließt. Beziehungsweise bin ich auch gerade dabei, ja, ein neues Konzept zusammenzustellen, wo ich einfach wirklich sage, der Fokus mehr auf den Seelensport, weil ich einfach auch für mich selber gemerkt habe, der Körper trauert mit und der Körper darf das alles abbauen und soll das alles abbauen. Genau, und da bin ich einfach gerade dabei, dass ich da wirklich schaue, mit mehr Fokus auf das Körperliche eben. Ja, genau.
Also wir werden auf jeden Fall dein Profil verlinken und somit kann ja jeder immer wieder reinschauen und ja dann in Erfahrung bringen, oh, wenn es dann soweit ist. Und falls ihr eben da draußen im 1:1 arbeiten wollt, gerne sich direkt bei der Julia melden. Jetzt hätte ich noch zwei abschließende Fragen an die. Einmal deine Lieblingsübung und warum? Ist es denn nur der Witter oder ist es vielleicht eine andere Übung?
Na, es ist definitiv nach wie vor der Witter.
Sehr schön.
Ja.
Es ist schon eine meiner Lieblingsübungen, muss
Einfach,
ich
ja.
sagen.
Ich glaube, den Witter kann er keine andere Übung jemals
Perfekt.
vom Boden stürzen, wenn ich ehrlich bin.
Also, wenn wir uns mal wirklich live begegnen werden, dann müssen wir gemeinsam den Bitter machen.
Yay.
Das müssen wir machen. Yay. Sehr schön. Und was möchtest du abschließend einem trauernden Menschen mitgeben, wenn da jetzt jemand eben zuhört und vielleicht wenig Hoffnung gerade hat oder nicht weiß, wie er mit sich umgehen soll? Ja, was möchtest du da mitgeben noch?
Ich glaube, dass das einfach total wichtig ist. Man muss ja nicht wissen, was einem gut tut, weil das kann auch von Tag zu Tag einfach total unterschiedlich sein. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sich das herausnimmt, es herausfinden zu wollen. Einfach zu sagen, okay, ich bin es mir wert, dass es mir gut geht. Und wenn es nur ist, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt für 5 Minuten hin und trinke meinen Kaffee in Ruhe, einfach, dass ich eine kurze Pause machen kann. Einfach diese Pausen ein bisschen mehr wertschätzen vielleicht auch. Das, weil, ja, es geht, glaube ich, gar nicht so darum, dass man irgendwann an dem Punkt ist, mir geht es wieder gut, weil wann geht es dann gut? Aber einfach, ich glaube, dass da einfach diese Pausen ganz wichtig sind. Dass man trotz allem den Alltag irgendwie bewältigt und Die kleinen Dinge können oft sehr viel mehr ausmachen als jedes tollste Wellness-Wochenende,
Ja.
Urlaub, irgendwas. Ja, und ich glaube einfach das wertzuschätzen, dass es die kleinen Dinge oft sind.
Voll. Ich habe mir zum Beispiel gestern spontan einen freien Tag genommen und bin ein bisschen wandern gegangen, die Sonne genossen. Und das auch eben relativ spontan, weil ich auch gemerkt habe, emotional, mir geht es gerade nicht so gut, weil, also jetzt zu dem Zeitpunkt, morgen ist der Geburtstag von der Larissa und das wühlt ja auch so vieles auf, oder? Deswegen kann ich das nur bestätigen, diese kleinen Pausen, ob es jetzt ein ganzer Tag ist mal oder ein paar Stunden oder eben ein paar Minuten hinsitzen, irgendwas für sich zu tun, das ist das Wichtigste, weil da bin ich ja dann immer wieder in Kontakt mit mir selber, im Spüren mit mir selber und kann so ja auch viel besser herausfinden, was sie eben dann gerade braucht, wo mein Bedürfnis gerade liegt, gell?
Ja, wie so immer seine innere Stimme hören, was dann gut tut, wenn es im Außen gerade so laut ist.
Voll, absolut. Es geht nicht. Deswegen alle da draußen, gönnt euch heute einen Tag für euch vielleicht, ein paar Stunden für euch und ja, und horcht der inneren Stimme auf jeden Fall zu.
Genau.
Ja, in dem Sinn, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich sage
Es
danke.
war sehr berührend und sehr schön. Ihr könnt wahrscheinlich nur Stunden mit dir so weiter reden. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute von meiner Seite, auch für dich als Trainerin natürlich, aber auch für dich privat, also mit deinem Raphael und mit deinem Mann zusammen. Und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt. Und alle da draußen, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.
Vielen Dank, schönen Tag noch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.